Ja, Jesus, wir wollen dir folgen. Danke, dass du da bist, dass du redest. Und wir bitten dich jetzt, dass wir dein Reden hören, dass du uns dafür weich machst. Amen. Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, bleibt Christus in der Vergangenheit. Ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral? Ihr Lieben, ich habe dieses Zitat mal an den Anfang gestellt und mich dabei gefragt, wie geht's euch eigentlich? Wie geht's euch mit Kirche, mit dieser Kirche? Wie geht's euch mit unseren Gottesdiensten? Wie geht's dir in deiner Beziehung zu Gott? Wie auch immer diese Beziehung aussieht. Und mal ganz ehrlich, geht's dir manchmal so, wie es in diesem Zitat beschrieben wird? Hast du das Gefühl, dass du dich nur in irgendeinem Verein engagierst und eigentlich könntest du das ja auch in jedem anderen tun? Oder hast du das Gefühl, dass Gott eigentlich ziemlich weit weg ist? Oder geht es dir sogar so, dass du denkst, okay, Christentum, die machen schon ganz nette Sachen, aber für mich persönlich ist das moralisch eigentlich zu eng? Ein bisschen ging es mir so, als ich den Predigttext das erste Mal gelesen habe. Da sind so viele Imperative drin. Aufforderungen, wir sollen zurechtweisen, trösten, ermahnen, Geduld haben gegenüber jedem, in allem Gutes tun, gegen jeden und dann sich auch noch immer freuen, immer, niemals aufhören zu beten, immer danken. Das ist ganz schön viel, oder? Finde ich. Ich finde das viel. Und ohne den Heiligen Geist ist das auch ziemlich viel. Dann ist das wirklich eine Sklavenmoral. Aber mit ihm sieht das ganz anders aus. Der entscheidende Faktor ist er. Sein Wirken. Sein Wirken auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ich es zulasse, dass mein Herz dafür weich ist. Bevor ich da näher drauf eingehe, mal eine Frage, wie würdest du deine Beziehung zu Gott im Moment beschreiben? Jetzt mal so eine Momentaufnahme. Wer ist Gott für dich? Das ist eine Frage, von der ich denke, dass man sie sich ab und zu öfter mal stellen sollte. Auch wenn man schon länger mit Gott unterwegs ist, kann es manchmal sein, dass sich so bestimmte Denkmuster einschleichen, die vielleicht gar nichts mehr mit Gott an sich zu tun haben. Also mir klarzumachen, wie ich Gott sehe, kann mir helfen, wenn es dann nötig ist, mich auch noch mal korrigieren zu lassen. Ich habe mal versucht, so als Hilfestellung ein paar Kategorien aufzutun. Die Kategorien sind natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt und es ist unwahrscheinlich, dass man sich einer einzelnen zuordnen kann, aber es soll mal helfen zu reflektieren. Wo stehe ich eigentlich gerade in diesem Moment? Die erste Kategorie würde ich mal Freundschaft nennen. Gott und ich als Freunde. Wir treffen uns jetzt nicht jeden Tag, aber immer mal wieder. Und wenn wir uns treffen, dann ist es richtig schön. Es gibt natürlich auch mal Momente, wo wir Meinungsverschiedenheiten haben, aber grundsätzlich ist es ein gutes Verhältnis. In dieser Kategorie spüre ich Gott jetzt vielleicht nicht jeden Tag. Oder ich sehe nicht immer direkt sein Eingreifen, aber es gibt Zeiten, Lebensphasen, da bin ich mir ihm sehr bewusst, wo ich ihn sehr intensiv erlebe, manchmal auch im Rückblick. Die meiste Zeit lebe ich mein Leben und ich versuche das, so gut es geht. Und dann immer mal wieder bespreche ich die Dinge mit ihm. Und dann gibt es noch so einzelne Augenblicke, das sind kostbare Geschenke. wo ich mir seiner Gegenwart plötzlich bewusst bin, wo sich tiefer Friede in mein Herz legt, wo mir ein guter Freund einfach so Blumen vor die Tür legt. Das ist eine Kategorie, Freundschaft. Dann gibt es eine Kategorie, die ich Arbeitgeber, Arbeitnehmer bezeichnen würde. Das ist etwas distanzierter, könnt ihr euch vorstellen. Da ist Gott mehr der Chef. Gott erwartet Dinge von mir, die ich zu tun habe. Und er belohnt mich dann. Wenn er mich nicht direkt belohnt, dann spätestens aber im Himmel. In dieser Kategorie muss ich mich richtig verhalten. Ich muss mich engagieren in der Gemeinde, ich muss regelmäßig mein Geld spenden, ich muss nett sein, jedem meine Hilfe anbieten und dann schließt Gott mich in seine Arme. Ich überziehe das natürlich ein bisschen, aber bevor du das direkt von dir wegschiebst, überleg mal, ob das nicht eine Denkweise ist, die sich schon mal einschleicht. Ein Gott, der Erwartungen an mich hat. Wenn er Erwartungen an mich hat, dann besteht auch die Möglichkeit, dass ich ihn enttäusche. Eine dritte Kategorie, die nenne ich der entfernte Verwandte. Es kann sein, dass dieser Verwandte sogar am anderen Ende der Welt lebt. Eigentlich kenne ich ihn gar nicht. Und wenn meine Eltern mir nicht gesagt hätten, dass es da einen Verwandten gibt, dann hätte ich das nicht gewusst. Faktisch ändert es überhaupt nichts an meinem Leben. Er ist halt da. In dieser Kategorie kann es auch Unterkategorien geben. Vielleicht ist der entfernte Verwandte sowas wie ein Großvater, der da auf seinem Thron im Himmel sitzt. Aber von dem, was hier unten auf der Erde passiert, checkt er eigentlich nicht so viel. Interessiert ihn auch nicht besonders. Es kann aber auch sein, dass es der entfernte Verwandte ist, der nicht äußerlich, sondern innerlich weit weg ist von mir. Dann ist es eine Entfernung, die mir nicht egal ist, sondern eine, die mich belastet. Wie ein Vater, der sich nicht um seine Kinder kümmert. Man weiß dann nie, woran man eigentlich ist. Bin ich ihm überhaupt wichtig? Interessiert er sich für mich? Weiß er, was in meinem Leben passiert? Das war die dritte Kategorie, der entfernte Verwandte. Eine letzte Kategorie ist eine, die ich als die intensivste beschreiben würde. Da würde ich die Beziehung zu Gott mit einer Ehe vergleichen. Gott und ich, wir bilden eine Einheit. Er lebt in mir und dessen bin ich mir bewusst. Wenn wir nicht zusammen sind, dann erinnert mich der Ring an meinem Finger daran. Wir gestalten unser Leben zusammen, wir machen Pläne, wir träumen von der Zukunft. Wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Ich muss wissen, was mein Gott denkt über die verschiedensten Situationen. Und ich vertraue ihm voll und ganz. Ich will, dass er glücklich ist. Und ich bin sicher, dass er will, dass ich glücklich bin. Das waren mal vier Kategorien, die mir so ein bisschen helfen sollen, zu überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade in Bezug auf Gott? Wie sehe ich ihn? Diese Kategorien sind bestimmt nicht vollständig, aber vielleicht kannst du dich ja irgendwo wiederfinden oder zumindest in Aspekten. Vielleicht fühlst du dich sogar ertappt. Es soll einfach helfen, eine Momentaufnahme zu machen, mal innerlich stehen zu bleiben, wo stehe ich? Und dabei geht es nicht darum, irgendwas zu bewerten, dass jetzt irgendwas besser ist als das andere, sondern erstmal nur darum, um wahrzunehmen. Wenn ich weiß, was ich für ein Bild von Gott habe, welche Art von Beziehung ich mit ihm habe oder nicht habe, dann kann ich vielleicht auch besser nachvollziehen, woher das Bild überhaupt kommt, das ich von ihm habe. Und dann eben auch, ob es dem Bild entspricht, was in der Bibel beschrieben wird. Aber erstmal nur wahrnehmen. Ich hoffe, die meisten von euch haben jetzt irgendwie so ein Bild im Kopf. Wo stehe ich? Je nach Art der Beziehung, die ich zu Gott habe oder nicht habe, höre ich den Text von Paulus unterschiedlich. Es kann natürlich sein, dass mich solche Aussagen überhaupt nicht interessieren. Das kann sein. Gott hat in meinem Leben eh nichts zu suchen. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein und das war's. Ist okay, kann man so stehen lassen. Es kann aber auch sein, dass mich diese Aufforderungen ziemlich stressen. Die Unordentlichen zurechtweisen, die Mutlosen aufbauen, den Schwachen helfen, für jeden Geduld aufbringen, jedem Gutes tun. Habt ihr das schon mal versucht? Wer von euch weiß, wie anstrengend das ist? Vor allem geduldig und nachsichtig sein, wenn man hundertprozentig weiß, ich bin im Recht. Vielleicht kennt ihr das, wenn man sich mit jemandem streitet. Eigentlich ist es gar keine große Sache. Aber ihr wisst ganz genau, ich habe Recht. Das ist einfach so, das ist Fakt. Und ich werde nicht klein beigeben. Soll der andere doch, der muss einsehen. Und wenn ich noch ein bisschen härter meine Meinung vertrete, dann sieht er das bestimmt ein. Wer kennt das, mal ehrlich? Ich versuche mir vorzustellen, was in einer solchen Situation passiert. Wenn man mal das Ganze, so eine Streitszene, in Zeitlupe ablaufen lässt, da gibt es oftmals einen Moment, kurz bevor ich ausraste oder laut werde oder nochmal meine Sicht der Dinge darlege, da ist ein Moment, wo unser Herz auf hart umstellt. Und alles in uns schreit, nein, ich setz mich durch. Vielleicht sind das die extremen Situationen, aber das passiert auch in Kleinigkeiten. Wenn ich an dem Obdachlosen auf der Straße absichtlich vorbeigucke oder wenn ich meiner Nachbarin aus dem Weg gehe, weil ich mir ihr Gejammer nicht mehr anhören kann. Es kann auch sein, dass mir diese Aufforderungen von Paulus absolut utopisch vorkommen. Gerade wenn man sich mal in so eine Streitsituation versetzt, das ist einfach nicht schaffbar. Da brauche ich gar nicht erst weiter drüber nachdenken. Kriege ich nicht hin. Mich freuen, immer freuen, mich immer freuen. Schon mal jemanden gesehen, der sich immer freut? Niemals aufhören zu beten. Immer danken, egal welche Umstände. Alles prüfen und dann sortieren, ob gut oder böse. Ihr Lieben, wie gehen wir jetzt damit um? Eigentlich wäre das doch schön, wenn wir so leben könnten, oder? Aber wenn ich das als eine Liste sehe, die ich als guter Christ abarbeiten muss, dann wird das ziemlich schnell zu einer Sklavenmoral. Und der Schlüssel, um diese Aussagen zu verstehen und auch um zu verstehen, warum mich das Ganze überhaupt irgendwas angehen sollte, was Paulus da schreibt, liegt in Vers 23 und 24. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid, an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt, er ist treu. Und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. In diesen beiden Versen erfahre ich ganz Elementares über Gottes Wesen, über seinen Charakter. Unser Gott ist der Gott, von dem aller Friede kommt. Das ist ein Aspekt. Er ist die Quelle des Shalom. Er ist unser Friede und sein Friede übersteigt alles. Es übersteigt mein Denken, mein Begreifen. Und diesen Frieden stellt Gott mir zur Verfügung. Er will mich damit beschenken. Er hat uns damit beschenkt. Von ihm kommt Friede über meine Lebensumstände, über all die Gedankenkarussells, Frieden über meinen Schlaf, Frieden über jeden Kampf, den ich im Leben auszutragen habe. Er ist die Quelle des Friedens, nach dem wir uns so sehr sehnen. Unser Gott ist der Gott, von dem aller Friede kommt. Dann einen weiteren Aspekt. Unser Gott ist der treue Gott. Er ist treu. Er steht zu seiner Schöpfung. Er steht zu dir. Er wendet sich dir zu. Er ist bemüht, engagiert, investiert in dein Herz, in dein Leben. In dein Glück und auch wenn das kitschig klingt, auch in die Erfüllung deiner Träume. Unser Gott ist der treue Gott, der Gott, von dem aller Friede kommt. Und unser Gott ist der Gott, der dich auserwählt. Das heißt, er beruft dich. Er sieht dich. Er sieht, wozu du in der Lage bist. Er sieht deine Schönheit, er sieht deinen Mut und ihm entgeht nichts. Nicht eine Kleinigkeit, jedes Haar auf deinem Kopf hat er gesehen und gezählt. Jede Regung deines Herzens steht ihm vor Augen, zu jeder Zeit. Und unser Gott ist ein Gott, der zu Ende bringt, was er angefangen hat. Im Originaltext steht da einfach nur, er wird es tun. Heißt, er wird so handeln, wie es seinem Wesen entspricht. Seinem Frieden, seiner Treue, seiner Erwählung. An dir und in dir handelt er gemäß seinem Wesen. Dass die vollkommene Liebe ist, gemäß seiner Geduld, seiner Sanftmut, gemäß seiner Treue. Er rüstet dich zu mit dem, was du brauchst. Das ist das, was diese beiden Verse über Gott aussagen, über sein Wesen. Und dann stehen da zwei entscheidende Verben. Hier in dem Text ist es übersetzt mit helfen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, meint eigentlich heiligen. Heiligen ist das eine Verb und bewahren das andere. Und Paulus formuliert es als ein Gebet oder als Segen. Gott möge euch heiligen und bewahren. Interessant finde ich dabei aber die Verbform, in der diese beiden Verben stehen. Das ist eine Form, die im Neuen Testament nicht sehr häufig vorkommt. Gott heilige euch und bewahre euch. Paulus spricht diesen Segen über uns aus, in dem Wissen, dass genau das passieren wird. Das ist nicht ein Wunsch von gucken wir mal, ob das kommt, sondern das ist ein Wunsch, von dem man weiß, das wird passieren. Das sagt diese Verbform aus, schon erstaunlich, aber ja. Gott heiligt uns, weil er selbst heilig ist und weil er treu ist. Er bewahrt uns ganz und gar an Geist, Seele und Leib, weil er uns dazu berufen hat. Weil er uns berufen hat, seine Kinder zu sein, in seinem Reich des Friedens zu leben. Ich kann mich bemühen, mich um jeden kümmern. Ich kann versuchen, jedem zu helfen, geduldig zu sein, in allen Dingen das Gute zu bewahren und Böses zu meiden. Aber im Endeffekt geht es um sein Wirken. Und in seinem Wirken macht Gott deutlich, dass es ihm um mein Herz geht. Er ist treu. Er ist der Gott, von dem der Friede kommt. Und dafür müssen wir offen sein. Dafür soll unser Herz weich bleiben. Weich dafür, dass Gott mich heiligen und bewahren darf. Ihr Lieben, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, ohne sein Wirken, ist alles, was wir hier machen, ziemlicher Blödsinn. Gottes Wirken ist das Zentrale. Auf ihn kommt es an. Ohne ihn macht nichts Sinn. Er ist die Quelle des Lebens, die Quelle unserer Freude. Er ist durch und durch gut. Und er will uns berühren mit dieser Güte. Er wirkt in uns. Er ist der Gott des Friedens, der Treue, der heiligt und der bewahrt. Wie sieht deine Beziehung zu Gott im Moment aus? Was würdest du sagen? Wo steht dein Herz gerade? Spürst du, dass das irgendwie abgewandt ist? Dass du das Gefühl hast, ich muss da gerade irgendwie auf mein Recht pochen? Ein weiches Herz lässt sich bewegen und berühren. Ein weiches Herz ist ein Herz, das in der Liebe bleibt. Damit ist es auch einer gewissen Gefahr ausgeliefert, weil Menschen das natürlich ausnutzen könnten. Aber deswegen braucht es auch das weiche Herz Gott gegenüber, weil er es ist, der bewahrt, der beschützt, der treu ist. Er bewahrt unser Herz wie einen wertvollen Schatz. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.